Hallo und herzlich willkommen zurück zur Physikalischen Chemie 1 im Digitalformat. Dies ist die 11. Einheit mit dem Titel Freie Energie. Wir haben uns in den letzten Lerneinheiten mit dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik und mit der darin auftretenden zentralen Größe der Entropie befasst. Haben dies als vielleicht die Fundamentalgröße der Thermodynamik, ach, der ganzen physikalischen Chemie, ach, der ganzen Chemie und der ganzen Physik kennengelernt, die darüber entscheidet, ob Prozesse freiwillig ablaufen. Beziehungsweise genauer gesagt, die darüber entscheidet, in welche Richtung Prozesse freiwillig ablaufen. Wir haben mehrere Formulierungen des zweiten Hauptsatzes kennengelernt, die sich alle auf die Basislinie zurückführen lassen, dass Prozesse auf so eine Art und Weise, also sprich in so eine Richtung freiwillig ablaufen, sodass sich dabei die Entropie erhöht. So weit, so gut. Jetzt könnten wir aber denken, Entropie haben wir ja als ein Maß für die Unordnung kennengelernt. Nun gibt es aber doch in der Natur auch vielerlei Beispiele für sehr geordnete Strukturen. Also denken wir beispielsweise einfach mal an einen Kristall. In Abbildung 1,35 ist Ihnen einfach mal als Beispiel ein Lithiumchloridkristall skizziert. Alle kristallinen Substanzen sind ja hochgeordnet. So hochgeordnet, dass die Teilchen da drin eine Fernordnung haben, die sich in ganz tollen hochsymmetrischen Röntgenbeugungsmustern beispielsweise zeigt. So können wir ja auf solche Strukturen kommen. Also das ist ja eine Methode, um solche Strukturen analysieren zu können. Das ist ja nur alles andere als ungeordnet. Steht das dann nicht im Widerspruch zum zweiten Hauptsatz der Thermodynamik und zu dieser Fundamentalgröße Entropie? Auf diese Frage wollen wir heute eine Antwort finden. Ich kann schon vorwegnehmen, also erstmal, nein, das steht natürlich nicht im Widerspruch zum zweiten Hauptsatz, denn sonst gäbe es solche Strukturen ja nicht. Und zweitens, um das handlich und, sagen wir mal, illustrativ beschreiben zu können, werden wir zwei neue Zustandsfunktionen einführen, die uns das verständlich machen. Eigentlich haben wir das Verständnis sogar genau genommen schon dafür, bloß das ist so ein bisschen um die Ecke gedacht. Und um uns diese Ecke so ein bisschen abzurunden, definieren wir zwei neue Zustandsfunktionen, die wir freie Energie und als Variante davon freie Enthalpie nennen werden. Deswegen der Titel der heutigen Lehreinheit. In Abbildung 1,35 ist noch eine andere hochgeordnete Struktur als Beispiel gezeigt. Also da könnte man jetzt noch viel, viel mehr zeichnen. Sind einfach mal die beiden, so ein klassisches Beispiel aus der anorganischen Chemie und ein klassisches Beispiel aus der Biochemie gezeigt. Das Beispiel aus der Biochemie, das ist eine Phospholipidmembran. Auch eine sehr hochgeordnete Struktur, die letzten Endes die Basis des Lebens ist. Denn solche Phospholipidmembranen dienen in lebenden Systemen zur Kompartmentalisierung, zur Abgrenzung von Zellen. Wir könnten uns ja in diesem Kontext ganz generell die Frage stellen, wieso gibt's eigentlich Leben? Das ist ja eigentlich im Widerspruch zum zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Wir haben die Frage ja in den vorigen Lerneinheiten hier und da auch schon mal anklingen lassen. Leben besteht ja auf hochgradig geordneten Strukturen, also beispielsweise auf solchen Phospholipidmembranen und auch das, was dann da drinnen ist, also was in der Zelle drinnen ist, sind ja hochkomplexe, teilweise schon fast Maschinen, die wahnsinnig komplizierte und unglaublich faszinierende Mechanismen in Gang setzen und hochkontrolliert ausführen. Wir können damit also sagen, Zellen oder generell Lebewesen sind sozusagen Inseln der Ordnung mit einem Meer aus Unordnung. Wie geht denn jetzt das vor dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik? Wie können wir das verstehen? Der vielleicht erste Wissenschaftler, der sich da richtig systematisch Gedanken drum gemacht hat, zumindest der erste sehr bekannte, ist Erwin Schrödinger. Den Namen werden Sie noch lang und breit kennenlernen in der physikalischen Chemie 2. Das ist nämlich einer der Väter des ganzen Gebietes Quantenmechanik. Und Schrödinger hat sich später auch Gedanken darüber gemacht, wie das Leben, also lebende Systeme, er hat dabei konkret die Zelle in den Fokus genommen, aus dem Blickwinkel der Physik, vor allem der Thermodynamik und ihres zweiten Hauptsatzes, verstanden werden können. Er hat darüber drei Vorlesungen gehalten und die sind in einem ganz toll lesenswerten Buch mit dem Titel Erwin Schrödinger, Was ist Leben? Zusammengefasst. Das trägt den Untertitel Die lebende Zelle mit den Augen des Physikers betrachtet. Und was Schrödinger darin herausstellt, bezogen auf diese Fragestellung, die wir gerade hier betrachten, ist, dass das Leben sich sozusagen von negativer Entropie ernährt. Also der genauere Wortlaut in dem Buch ist, das Leben, die lebende Zelle, entzieht seiner Umgebung negative Entropie. Im Englischen wird das meistens mit diesem catchy Sentence Life feeds on negative entropy ausgedrückt. Das klingt jetzt erstmal sehr handlich und handliche Sätze haben ja immer was für sich. Aber wir könnten uns jetzt fragen, ja, was soll das denn jetzt sein? Leben ernährt sich von negativer Entropie. Wo kommt denn dieser Nährstoff bitte her? Also nach dem zweiten Hauptsatz ist die Entropie stets positiv und nimmt stets zu. Schrödinger hat sich diesbezüglich später selber korrigiert und die Aussage modifiziert hinzu, Leben ernährt sich von freier Energie. Das heißt, mit dieser Zustandsfunktion freier Energie, jetzt habe ich schon gesagt, dass es eine Zustandsfunktion ist, ne? Also mit dieser Größe, die wir in der heutigen Lehreinheit uns anschauen werden, die wir einführen werden, können wir also auch diese sehr tiefgreifende Fragestellung, wie funktioniert Leben und wie ist Leben im Einklang mit den Hauptsätzen der Thermodynamik, illustrativ beschreiben. Ich habe vorhin in meiner Einleitung gesagt, eigentlich ist das Prinzip nur eine Hilfsgröße, die wir einführen, denn eigentlich reicht auch die Entropie schon aus, um das zu definieren. Nur, wie wir beispielsweise eben an dieser Formulierung negativer Entropie gesehen haben, ist das manchmal ein bisschen um die Ecke rum und ein bisschen schwierig zu verstehen. Und deswegen ist diese Größe freier Energie und ihre Variante freier Enthalpie, die wir gleich in ein paar Minuten kennenlernen werden, einfach sehr hilfreich und sehr handlich. Wir können noch ein anderes Beispiel diskutieren und das wird uns dann auch die Brücke hin zu dieser neuen Funktion bilden. Zusätzlich zu den Strukturen, die Ihnen in Abbildung 1.35 gezeigt sind, die scheinbar im Widerspruch zum zweiten Hauptsatz der Thermodynamik stehen, gibt es auch Prozesse, also zum Beispiel chemische Reaktionen, die das scheinbar tun. Eine ganz berühmte Reaktion, die Knallgasexplosion, vielleicht kennen Sie die aus der AC-Weihnachtsvorlesung, ich hoffe, Sie haben nicht zu weit vorne gesessen dabei, ist in den Gleichung 152 im Skript dargelegt. Und was da auch dargelegt ist, ist die Entropiebilanz dieser Reaktion durch eine Berechnung der Standardreaktionsentropie. Die ist minus 327 Joule pro Mol pro Kelvin, also kleiner Null, ist negativ. Ergibt auch Sinn, ne? Wenn wir auf die Reaktionsgleichung schauen, dann werden da aus drei gasförmigen Eduktmolekülen nur zwei und sogar gleiche gasförmige Produktmoleküle. Und bei der Berechnung übrigens der Standardreaktionsentropie zählen wir die sogar als flüssig, ne? Weil da immer der Stoff in seinem stabilsten Zustand bei den interessierenden Bedingungen, und das sind Standardbedingungen, bilanziert wird. Das ist klar, dass die Produktseite dann weniger unordentlich ist als die Eduktseite, dass das also eine negative Entropiebilanz hat. Wenn wir jetzt nur auf den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik in einem oberflächlichen Verständnis schauen, dann würden wir jetzt sagen, ha, das darf doch gar nicht gehen. Entropie muss doch immer zunehmen bei freiwilligen Prozessen. Das ist eine Reaktion, von der wir wissen, dass sie aber sehr wohl freiwillig abläuft. Wir erinnern uns wieder an die AC-Weihnachtsvorlesung, ne? Wie können wir das verstehen? Ein Ansatz für eine Antwort ist, dass wir genau das tun, was wir als gute Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler tun, dass wir unsere Ausgangshypothese erweitern und sagen, unsere Ausgangshypothese, unser bisheriges Modellbild hat offenbar bis hierher gereicht und reicht ab hier jetzt nicht weiter. Wir müssen es verfeinern, / erweitern. Auf unseren konkreten Fall gemünzt wäre der Ansatz für die Antwort also, offenbar reicht die Entropie des Systems allein nicht aus, um Spontanität von Prozessen zu beschreiben. Entscheidend ist vielmehr die Entropieänderung des Systems plus seiner Umgebung. Ganz offensichtlich nimmt die Entropie innerhalb unseres Reaktionskolbens, indem wir die Knallgasreaktion, hoffentlich hat er stabile Wände, durchführen, ab. Aber da sie freiwillig ist, muss die Entropie der Umgebung offenbar zunehmen. Und zwar wenigstens um das Ausmaß, in dem die Entropie im System abnimmt. Dann nimmt die Entropie des Gesamtsystems, System plus Umgebung, zu und das ist dann wieder in Einklang mit dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Wenn Sie sich erinnern, haben wir in der vorletzten Lehreinheit auch streng genommen gesagt, nach dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik sind solche Prozesse spontan möglich, bei denen die Entropie des Universums zunimmt. Und das Universum ist mehr als unser System. System ist ja immer nur der Teil des Universums, der uns interessiert. Universum ist aber System plus die gesamte Restumgebung. Und nach der strengen und damit korrekten Formulierung des zweiten Hauptsatzes sind solche Prozesse spontan, bei denen die Entropie des Universums zunimmt. Das bedeutet, die Entropie innerhalb des Systems, die darf durchaus abnehmen, solange die Entropie der Umgebung um wenigstens dieses Ausmaß zunimmt. Wie geschieht das? Naja, durch Wärmetausch. Wenn während eines Prozesses Wärme vom System auf die Umgebung übergeht, eine Wärmemenge Q, dann erhöht die in der Umgebung die Entropie um den Betrag Delta S ist gleich Q durch T. Wie ist denn das für die Knallgasreaktion? Wie ist denn da die Wärmebilanz? Na, gucken wir mal in Tabellenwerke. Wie ist denn zum Beispiel die Standardreaktionsenthalpie von dieser Reaktion? Das ist in den Gleichung 153 hingeschrieben. Die ist ganz ordentlich. Die ist minus 572 Kilojoule pro Mol. Ist eine sehr exotherme Reaktion. Sie erinnern sich wieder an die AC-Weihnachtsvorlesung. Ja? Im isobaren Fall ist diese Enthalpie gleich der abgegebenen Wärmemenge bei der Reaktion. Das heißt, das entspricht dann der von der Umgebung aufgenommenen Entropiemenge sozusagen. Das ist in den Gleichung 154 im Skript hingeschrieben. Delta S Umgebung ist gleich Q durch T und das von der Umgebung aufgenommene Q entspricht minus des vom System abgegebenen H bei P und T konstant. Das heißt, Delta S Umgebung ist gleich minus Delta H System Standard durch T. Und wenn wir das jetzt mal für Raumtemperatur 298 Kelvin bilanzieren, dann ist das 1,9 Kilojoule pro Kelvin. Das heißt, die Gesamtentropieänderung Delta S System plus Delta S Umgebung, ist in Gleichung 155 bilanziert, ist größer als 0 und damit ist der Prozess spontan, in Einklang mit dem, was wir so kennen aus Beobachtungen. Eine analoge Bilanzierung können wir auch aufstellen für einen Isotherm-Isochorenfall, das ist in Gleichung 156 hingeschrieben, der Ansatz ist genauso, Delta S Umgebung ist gleich Q durch T. Hier übersetzt sich Q jetzt aber nicht in minus Delta H des Systems, sondern in minus Delta U des Systems, wenn wir es mit einem variablen Ensemble TV konstant zu tun haben. Das heißt, wir können damit konstatieren, damit ein Prozess spontan abläuft, muss Delta H kleiner 0 sein, respektive Delta U kleiner 0 sein, und Schrägstrich oder Delta S im System größer 0 sein. Denn dann wird in dem abgeschlossenen Gesamtsystem, System plus Umgebung, Delta S Gesamt gleich Delta S System plus Delta S Umgebung größer 0. Und das ist jetzt die Erklärung, warum beispielsweise geordnete Strukturen wie der Lithiumchloridkristall existieren. Während des Kristallisationsprozesses tritt zwar eine ganze Menge Ordnung ins System und die Kristallisationsentropie ist alles andere als positiv, aber dabei wird Kristallisationswärme frei, die wir umgekehrt aufbringen müssen, wenn wir den Kristall schmelzen wollen. Und diese Wärmemenge wird auf die Umgebung übertragen, erhöht dort die Entropie und insgesamt ist diese Entropieerhöhung in der Umgebung größer als die Entropieverringerung im System. Und deswegen ist die Kristallisation bei diesen Bedingungen spontan möglich. Was hier konkret gemeint ist mit dieser Formulierung bei diesen Bedingungen, ist maßgeblich bei dieser Temperatur. Wir wissen ja, grundsätzlich ist die Entropie Q durch T. Das Q ist in diesem Beispiel jetzt die beim Kristallisationsprozess auftretende Kristallisationswärme, die vom System auf die Umgebung übergeht. Und die fällt jetzt umso mehr auf, je geringer die Temperatur ist. Und dieses Verhältnis aus abgegebener Wärmemenge zur vorhandenen Temperatur bestimmt das Ausmaß der Entropiezunahme in der Umgebung. Wenn jetzt eine hohe Temperatur in der Umgebung vorliegt, dann fällt die abgegebene Wärmemenge sozusagen nicht so stark auf. Ein gewisser gegebener Zähler Q in der Gleichung wird dann durch einen großen Nenner T sozusagen gedämpft oder überschattet. Deswegen findet bei hohen Temperaturen ja auch keine Kristallisation statt. Da ist beispielsweise der flüssige Zustand derjenige, der vorliegt. Bei geringen Temperaturen nimmt das Verhältnis Q durch T aber große Werte an. Das heißt, bei dieser Bedingung fällt eine auftretende Kristallisationswärme stark auf. Das führt dann zu einer großen Entropiezunahme in der Umgebung. Deswegen haben wir bei geringen Temperaturen den Kristallzustand vorliegen. Diejenige Temperatur, die das erstere vom letzteren Szenario separiert, ist die Kristallisationstemperatur oder wir können auch sagen Schmelztemperatur, je nachdem aus welcher Richtung wir kommen. Bei Temperaturen größer der Kristallisationstemperatur reicht die Entropiezunahme in der Umgebung nicht aus, um die Entropieabnahme im System zu kompensieren, weil das T in diesem Bruch eben so groß ist, dass eine gegebene Wärmemenge Q ein nicht groß genuges Delta S Umgebung erzeugt, wohingegen bei Temperaturen kleiner als der Kristallisationstemperatur das entsprechend ausreicht und ein gegebenes Q, eine gegebene Kristallisationswärmemenge Q durch ein kleines T geteilt wird und dadurch eine große Entropiezunahme in der Umgebung bedingt, die dann größer ist als die Entropieabnahme im System. Fußnote, was wir an dieser Stelle erreicht haben, ist eine ganz wichtige Antwort auf eine von diesen großen Warum-Fragen zu erlangen, die wir mal in unserer ersten Vorlesungseinheit als einen der Foci der physikalischen Chemie überhaupt benannt hatten. Also physikalische Chemie stellt sich so Warum-Fragen. Ne? Warum ist dieser Stoff bei diesen Bedingungen in diesem Zustand anzutreffen und jener Stoff unter jenen Bedingungen in jenem Zustand anzutreffen? Was wir hiermit jetzt gefunden haben, ist eine Antwort auf die Frage, wieso gibt es überhaupt kondensierte Materie? Also wieso gibt es im Universum Feststoffe und Flüssigkeiten? Wenn sich alle Materie wie ein ideales Gas verhalten würde, also wenn es nur ideale Gase gäbe, würde das ganze Universum nur aus Gasen bestehen. Wir wissen aber, spätestens seit unserer 5. Lehreinheit, seit wir uns mit dem realen Gas befasst haben, dass es Teilchenwechselwirkungen gibt, attraktive, also anziehende Teilchenwechselwirkungen, die dafür sorgen, dass die Teilchen sich auch in einem Ausmaß anziehen können, dass sie dauerhaft zusammenbleiben. Und das entspricht einer kondensierten Phase, also einer Flüssigkeit oder einem Feststoff. Das ist jetzt zwar ein molekulares, ein partikuläres Bild dafür, wie so ein Feststoff konstituiert ist, ist aber noch keine Antwort auf die Frage, warum. Man könnte jetzt ja sagen, ja, das mag ja sein, dass die Teilchen anziehende Wechselwirkung haben, aber warum setzen die sich dann durch? Also könnte man jetzt ja auch überlegen, gut, dann haben die halt anziehende Wechselwirkung, dann mögen die vielleicht in ihrem Gaszustand mal hin und wieder für eine Zeit aneinander kleben bleiben. Trotzdem ist der Gaszustand immer noch der mit der größten Unordnung, ne, mit der größten Entropie und also so sollte die Materie nichtsdestotrotz als Gas vorliegen. Okay, zugegebenermaßen nicht als ideales Gas, aber zumindest als reales Gas. Also wo die PV-Isothermen dann keine Hyperbelform haben, sondern meinetwegen so ein Schlenker zwischendrin, der sich auf so zwischenzeitliche Anziehung der Teilchen aneinander im Gaszustand zurückführen lässt, aber nichtsdestotrotz liegt ein Gaszustand vor. Diese Teilchenwechselwirkungen, die geben zwar theoretisch dann auch her, dass Teilchen auch sich so doll anziehen, dass sich eine kondensierte Phase bildet, aber dieses partikuläre Bild liefert noch nicht die Antwort auf die Frage, warum denn das jetzt auch tatsächlich dann geschieht und sich durchsetzt. Die Antwort auf die Frage haben wir jetzt gefunden. Weil bei bestimmten Bedingungen dabei ein so großes Ausmaß an Entropie in der Umgebung des Systems entsteht, dass das letzten Endes als Gesamtbilanz Delta S Gesamt ist gleich Delta S System plus Delta S Umgebung vorteilhaft ist. Das mikroskopische Bild der Teilchenwechselwirkungen liefert uns also eine Erklärung dafür, wie das dann auf Teilchenebene passiert, dass sich kondensierte Phasen bilden. Das Warum liefert uns aber nur die makroskopische phänomenologische Thermodynamik. Und in dem Fall mit der Erweiterung des Entropiebegriffs vom System auf System und Umgebung. Nochmal, eigentlich haben wir hier gar nichts erweitert, denn so hatten wir das in der vorletzten Stunde schon genau gesagt. Ne? Da haben wir ja gesagt, die Entropie des Universums muss zunehmen. Jetzt haben wir uns im Prinzip nur in Anführungszeichen klar gemacht, was das konkret heißt. Was wir mit dieser Betrachtung jetzt auch noch erklären können, ist, warum es Leben gibt und warum das natürlich nicht im Widerspruch zum zweiten Hauptsatz der Thermodynamik ist. Leben beruht in der Tat auf hochkomplexen Strukturen, also die sind so komplex, das flößt einem manchmal regelrecht Ehrfurcht ein. Wenn Sie sich mal Beispiele für regelrechte molekulare Maschinen anschauen, die auf eine wahnsinnig komplizierte, hochreproduzierbare Art und Weise Reaktionen im Körper durchführen, die wir nie so hinkriegen würden im Kolben, das macht einen schon echt ehrfürchtig. Ne? Wenn Sie sich den Replikationsprozess von DNA mal anschauen, das ist ja im Prinzip eigentlich eine recht simple Maschinerie. Aber versuchen Sie das mal im Kolben hinzukriegen. Passiert in jeder unserer Zellen ständig. Und ich selber, ich habe das ja schon hier und da mal durchklingen lassen, bin glücklicher Vater einer fast dreijährigen Tochter, die mir zwar wirklich manchmal den letzten Nerv raubt tagsüber, aber die natürlich ein unglaubliches Glück ins Leben bringt. Und also wenn man sich mit sowas beschäftigt, wie so ein Leben entsteht, wie so ein menschliches Leben sich bildet, was da für komplexe Mechanismen ablaufen und wie robust die auch sind, also wie dann doch erstaunlich stabil gegenüber Umwelteinflüssen, beispielsweise gegenüber vielen Infektionskrankheiten, Schwangerschaften sind, Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Und nichtsdestotrotz natürlich umgekehrt jedes Mal eine große Tragödie, wenn es mal nicht so ist. Das ist das, was ich mit Ehrfurcht meine. Also es war keine Floskel, das meine ich wirklich so. Ja, und diese komplexen Strukturen und Prozesse, die verringern natürlich in ganz erheblichem Ausmaß die Entropie im lebenden System. Wie geht das? Naja, nach dem, was wir gerade uns klargemacht haben, muss das zustande kommen dadurch, dass irgendwo anders im Universum die Entropie sich wenigstens um diesen Betrag erhöht. Viele lebende Systeme machen das durch Oxidation, also letzten Endes Verbrennung, aber keine unkontrollierte, sondern nur hochkontrollierte, von hochenergetischen chemischen Stoffen, von Nährstoffen. Und eben dadurch, bei diesen Stoffwechselprozessen, entsteht woanders im lebenden System Entropie. Auch in der Umgebung des lebenden Systems erzeugen dieselben Entropie. Also es gibt eine Lebensform auf diesem Planeten, die ist da wirklich sehr, sehr, sehr talentiert drin. Nicht gerade zu ihrem eigenen und zu anderer Lebensformen Vorteil übrigens. Und dadurch werden also Lebensprozesse aufrechterhalten und schaffen es also, jeden Moment ihres Lebens einen lokalen Nicht-Gleichgewichtszustand aufrechtzuerhalten. Relaxation ins Gleichgewicht tritt dann erst nach dem Tod ein. Fußnote, was wir daraus ableiten können, ist, dass lebende Systeme, Lebewesen, auf jeden Fall offene Systeme sein müssen. Wären sie keine offenen Systeme, könnten sie genau das nicht tun, was wir gerade beschrieben haben. Nämlich durch Aufnahme hochenergetischer Stoffe, deren Energiegehalt nutzen, um lokal hohe Ordnungszustände zu kreieren. Gut, nach diesem kleinen Exkurs kommen wir wieder zurück auf den Kern der physikalischen Chemie der heutigen Lerneinheit. Wir können also sagen, dass wir die Umgebungsgröße, Delta S Umgebung, auch durch die Systemgröße, Delta H respektive Delta U System ausdrücken können. Das ist hier beispielsweise in Gleichung 157 hingeschrieben für das Variablenensemble Pt-Konstant. Dann können wir sagen, Delta S Gesamt bei P und T-Konstant setzt sich zusammen aus Delta S System und Delta S Umgebung. Und für das Delta S Umgebung haben wir ja schon weiter oben in Gleichung 154 gesehen, dass das gleich minus Delta H System durch T ist. Multiplizieren wir beide Seiten der Gleichung mit minus T, dann steht da minus T Delta S Gesamt ist gleich minus T Delta S System plus Delta H System. Wir haben auf der rechten Seite jetzt also nur noch Systemgrößen stehen. Die Entropieänderung im System und die Enthalpieänderung im System. Letztere noch mit minus T multipliziert. Und die Größe, die das ergibt, ist minus T mal Delta S Gesamt. Und diese Größe nennen wir jetzt freie Enthalpie. Nach James Willard Gibbs benannt als Gibbsche freie Enthalpie. Sie trägt das Symbol G für Gibbs. Delta G ist gleich Delta H minus T Delta S. Gleichung 158. Wir können was völlig Analoges auch für das Variablenensemble V und T konstant machen. Das sind Gleichung 159 ausgedrückt. Wieder ist unser Ansatz Delta S Gesamt, jetzt bei V und T konstant, ist Delta S System plus Delta S Umgebung. Und in Gleichung 156 haben wir schon gesehen, dass Delta S Umgebung dann minus Delta U System durch T ist. Wieder können wir minus T auf die andere Seite der Gleichung multiplizieren, erhalten dadurch minus T Delta S Gesamt, ist dann gleich minus T Delta S System plus jetzt Delta U System. Auch hier können wir die linke Seite der Gleichung umtaufen in freie Energie, nach Helmholtz eingeführt, als Helmholtzsche freie Energie. Delta F ist gleich Delta U minus T Delta S, Gleichung 160. Mit diesen beiden Größen haben wir neue thermodynamische Zustandsfunktionen eingeführt, die sich zusammensetzen aus den Zustandsfunktionen Entropie und Energie respektive Enthalpie, je nachdem welches Variablenensemble wir benutzen. Und diese beiden jeweils auf das System bezogen. Das heißt, diese Größen G und F, die Gibbsche freie Enthalpie und die Helmholtzsche freie Energie, drücken uns handlich in einer Größe, die sich nur aus Systemgrößen zusammensetzt, aus, ob ein Prozess freiwillig abläuft, indem sie bilanzieren, was die Entropie des Systems während des Prozesses tut und indem sie bilanzieren, was die Entropie der Umgebung dabei tut, aber ausgedrückt durch eine Systemgröße, nämlich Delta-H-System oder Delta-U-System. Zwei kurze Fußnoten an dieser Stelle noch. Es gibt noch eine andere Art, wie manche Lehrbücher das einführen. Das ist in den Gleichungen 161 und 162 hingeschrieben. Da wird das einfach durch eine Definitionseinführung gemacht. Also viele Lehrbücher, beispielsweise das Buch von Wedler, zumindest in der früheren Auflage. Ich muss zugeben, ich weiß jetzt nicht, wie die das in der neuen Auflage machen. Aber in früheren Auflagen wurde das in dem Buch von Wedler immer so gemacht. Wir definieren jetzt einfach mal eine neue Zustandsfunktion. G sei H minus TS, respektive F sei U minus TS. Wir können auf dieselben Formen wie in Gleichung 158 und 160, die wir so konzeptuell eingeführt haben, kommen, indem wir sagen, gut, wenn dem so ist, dann können wir das auch differenziell hinschreiben. Dann ist Delta G einfach zu berechnen nach Kettenregel als Delta H minus T Delta S minus S Delta T. Und genauso ist Delta F auch nach Kettenregel zu berechnen als Delta U minus T Delta S minus S Delta T. Na, und oft interessieren wir uns für einen Isothermenfall, also T konstant. Dann fällt da jeweils dieser Term S Delta T oder genauer gesagt minus S Delta T raus. Und dann bleibt da einfach stehen, Delta G ist gleich Delta H minus T Delta S, respektive Delta F ist gleich Delta U minus T Delta S. Eben Gleichung 161, respektive Gleichung 162. Das war die erste Fußnote. Und die zweite Fußnote ist, nee, ich streich das mal, das ist keine Fußnote. Das steht im Haupttext. Das ist zu wichtig, um es zu einer Fußnote zu machen. In der Chemie, haben wir ja schon an voriger Stelle gesagt, ist das Variablenensemble PT konstant oft häufiger anzutreffen als das Variablenensemble VT konstant, weil wir es oft mit Prozessen in kondensierter Phase zu tun haben. Und da ist Konstanthalten des Druckes leichter als Konstanthalten des Volumens. Bei Gasreaktionen ist es gerade genau umgekehrt, aber bei Prozessen in kondensierter Phase ist es halt eben so rum. Und deswegen ist in der Chemie die Größe Delta G, also die Gibbsche freie Enthalpie, diejenige welche von beiden, die wir häufiger verwenden. In der Physik wird hingegen oft die Helmholtzsche freie Energie häufiger verwendet und wir sehen gleich in ungefähr einer Minute auch noch, woran das liegt. Wir lassen für den Moment aber erstmal stehen. In der Chemie ist, weil eben das Variablenensemble PT konstant häufiger ist als das Variablenensemble VT konstant, die freie Enthalpie häufiger die Funktion, die wir heranziehen. Und das heißt, die Gleichung Delta G ist gleich Delta H minus T Delta S ist diejenige, die in der Chemie sehr frequent ist. Also Sie werden die noch oft sehen im Laufe ihres Chemiestudiums. Wahrscheinlich haben sie die sogar schon oft gesehen im bisherigen Verlauf ihrer Ausbildung. In vielerlei Literatur wird diese Gleichung als Gibbs-Helmholtz-Gleichung bezeichnet. Nach den beiden Herrschaften, von denen diese beiden Funktionen Delta G und Delta F stammen. Manche Lehrbücher nennen dafür sogar so eine Art Hauptsatz, in dem sie sagen, na, kann man sich ja leicht merken, ne? Gibbs-Helmholtz sind ja die Buchstaben G und H und die stecken ja beide auch in dieser Gleichung Delta G ist gleich Delta H minus T Delta S drin. Das stimmt jein. Also das stimmt prinzipiell, aber nicht exakt. Die Gibbs-Helmholtz-Gleichung ist eigentlich noch was anderes, aber sie lässt sich durch eine sogenannte Legendre-Transformation in diese gerade genannte Form überführen. Wenn Sie sich für Details davon interessieren, können Sie in das Buch vom Atkins schauen, das an der Stelle mal erstaunlich genau ist. Es gibt eine so eine Kritiklinie, in der Atkins sich häufig wiederfindet, zu Recht, dass er zwar sehr illustrativ die physikalische Chemie beschreibt, aber manchmal nur so halb wahr. Und das stimmt leider. In dem Atkins sind manche Teilaspekte nicht korrekt dargestellt. Das Schlimme daran ist, dass das dem Verlag und damit letzten Endes auch dem Autor schon vielfach mitgeteilt wurde. Aber es kommen nach wie vor ständig neue Auflagen des Atkins raus, wo dieser Fehler oder sagen wir besser Ungenauigkeit immer noch drin ist. An der Stelle hier ist der Atkins jetzt aber sehr genau und grenzt das also klar voneinander ab, dass diese Gleichung eben streng genommen nicht die Gibbs-Helmholtz-Gleichung ist, sondern dass Gibbs-Helmholtz-Gleichung eigentlich noch was anderes ist. Sie können da im Atkins nachlesen, was genau das ist. Aber dieses andere Etwas lässt sich auf diese Form Gleichung 158 respektive Gleichung 161 durch eine Legendre-Transformation zurückführen. Okay, diese Fußnote musste jetzt sein. Oder war ja keine Fußnote, sollte ja im Haupttext stehen. Wir können also festhalten, diese beiden Größen, F und G, freie Energie und freie Enthalpie, fassen die Größen, die wir bisher kennengelernt hatten, zusammen. Die Enthalpie respektive Energie und die Entropie. Was sie damit übrigens auch tun, ist, die fassen sozusagen den ersten und den zweiten Hauptsatz zusammen. Ne? Die Größe innere Energie, respektive ihre Variante, die Enthalpie, ist ja die zentrale Größe des ersten Hauptsatzes der Thermodynamik. Die Größe Entropie hingegen ist die zentrale Größe des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik. Und die sind jetzt genau beide in einer Zustandsfunktion zusammengefasst. Entweder eben in der Funktion G oder F, je nachdem, welche wir von beiden benutzen wollen. Wir können festhalten, diese beiden Größen müssen bei spontanen Prozessen abnehmen. Das heißt, Delta G kleiner 0 respektive Delta F kleiner 0, ist ein Spontanitätskriterium. Das können wir auch leicht verstehen. Wir haben bisher uns klargemacht, dass Prozesse, die exotherm sind, also wo Delta H kleiner 0 ist, grundsätzlich günstig sind, und dass Prozesse, die eine positive Entropie haben, also bei denen die Entropie des Systems zunimmt, grundsätzlich auch günstig sind. Naja, und wenn beides gegeben ist, also wenn Delta H kleiner 0 ist und Delta S größer 0 ist, dann ist gemäß der Definition Delta G und Delta F natürlich kleiner 0. Wir haben das Inkrement Delta H kleiner 0 und das Inkrement minus T Delta S größer 0. Und weil das mit einem Minus eingeht, ist das dann eben letzten Endes auch kleiner 0, also was Negatives. Und dann ist da also was Negatives und nochmal was Negatives ist natürlich erst recht was Negatives. Das heißt, damit können wir festhalten, Prozesse, bei denen Delta H kleiner 0 ist im System und bei denen Delta S größer 0 ist, sind auf jeden Fall positiv. Letzten Endes bedeutet das ja nämlich, dass sich die Entropie nicht nur im System erhöht, sondern auch in der Umgebung erhöht. Die Entropie im System erhöht sich, ja, weil sie es eben tut, also weil es eben ein Prozess sein soll, bei dem Delta-S-System größer 0 ist. Und die Entropie der Umgebung erhöht sich deswegen, weil da eben auch eine günstige Wärmetönung mit im Spiel ist, dergestalt, dass Delta-H des Systems negativ ist. Das muss ja irgendwo hinfließen, das fließt auf die Umgebung in Form von Q und erhöht eben dort die Entropie, gemäß Q durch T. Umgekehrt, Prozesse, bei denen Delta H im System größer 0 ist und Delta S im System kleiner 0 ist, die laufen nie freiwillig ab, weil das beides ungünstig ist. Interessant sind jetzt die Mischfälle, bei denen Delta H kleiner 0 ist und Delta S kleiner 0 ist. Das ist also enthalpisch günstig, aber entropisch ungünstig. Oder umgekehrt, bei denen Delta H größer 0 ist und Delta S größer 0 ist. Das ist enthalpisch ungünstig, aber entropisch günstig. Hier kommt es jetzt auf die Temperatur an. Gemäß der Definition in Gleichung 161 und 162 oder können auch sagen 158 und 160, da hatten wir es ja schon mal definiert, sind beispielsweise von den erstgenannten Prozessen, also wo Delta H zwar kleiner 0 ist, aber Delta S auch kleiner 0 ist, solche Prozesse spontan möglich, wo die Temperatur gering ist. Denn der Delta S-Term tritt ja in den beiden Gleichungen mit einem Minus T vergesellschaftet auf. Und wenn der jetzt seinerseits ungünstig ist, dann ist das gut, wenn der nicht so viel Gewichtung kriegt. Also wenn das T nicht so hoch ist, dann kann es möglich sein, dass ein günstiger Delta-H-Term davor insgesamt noch ausreicht, damit Delta-G respektive Delta-F kleiner 0 sind. Umgekehrt, ein Prozess, bei dem Delta-H ungünstig ist, aber Delta-S günstig ist, da ist es gut, wenn die Temperatur möglichst hoch ist, damit dieser T-Delta-S-Term eine möglichst hohe Gewichtung kriegt, damit dieser sich dann günstige Term gegenüber dem ungünstigen Delta-H durchsetzt und insgesamt Delta-G respektive Delta-F kleiner 0 ist. Das heißt, wir können zusammenfassen, Delta H kleiner 0 und Delta S größer 0 ist immer freiwillig. Delta H größer 0 und Delta S kleiner 0 ist nie freiwillig. Delta H kleiner 0 und Delta S kleiner 0 ist freiwillig bei geringer Temperatur. Und das Umgekehrte, Delta H größer 0 und Delta S größer 0 ist freiwillig bei hoher Temperatur. In Abbildung 1.36 sind Ihnen mal ein paar Beispiele für all diese Fälle dargelegt und vorgerechnet. Wir merken schon, die freie Enthalpie ist für die physikalische Chemie nur wirklich die wichtigste Zustandsfunktion. Also eigentlich die grundlegendst wichtigste ist natürlich die Entropie, aber da die so ein bisschen unhandlich ist, weil wir da immer ein System und eine Umgebungsgröße mit insgesamt bilanzieren müssen, ist die freie Enthalpie dann am Ende die handlichere Größe, weil sie uns das schon in eine Größe vereint sozusagen. Wir werden uns im Folgenden also vielfach mit der freien Enthalpie beschäftigen. Und das tun nicht nur wir, die kommt immer wieder in ihrem Chemiestudium auf sie zurück. Machen wir uns dazu doch erstmal ein bisschen mit dieser Funktion vertraut. Was hat die so für Eigenschaften? Die erste Eigenschaft, die wir uns anschauen wollen, ist, was drückt die eigentlich konzeptuell aus, diese Größe? Also wir haben uns ja gerade eben schon klar gemacht, woraus sie sich konstituiert und dass die eben diese Größen H und S inkorporiert. Aber können wir die Größe selber auch noch aus einem thermodynamischen Blickwinkel verstehen? Ja, das können wir. Was uns G ausdrückt, ist die maximale nicht-expansive Arbeit, die wir einem System entnehmen können. Was ist nicht-expansive Arbeit? Das ist, wie der Name sagt, das ist der Teil der Arbeit, der nicht für Expansion draufgeht. Das ist in den Gleichungen 163 hingeschrieben. Wenn ein System Arbeit leistet, insgesamt im Ausmaß W, aber thermische Ausdehnung zeigen kann, weil nämlich das Variablenensemble so sein soll, dass P und T konstant ist, und wenn wir jetzt da zwei Zustände bei einer festen Temperatur T1 und bei einer festen Temperatur T2 miteinander vergleichen, die aber jeweils bei konstantem Druck vorliegen sollen, dann haben die eine unterschiedliche Volumenausdehnung. Und zwar damit das jeweils dann der gleiche Druck ist, der da vorliegt. Dafür ist ein Teil an Arbeit aufzuwenden und dieser Teil ist minus P Delta V. Und das heißt, die Restarbeit, die wir dem System dann noch für was anderes entnehmen können, ist diese nicht expansive Arbeit in dem W'. Und die können wir wie folgt bilanzieren. Wir haben ja gerade eben die differentiale Einführung von G kennengelernt. Das war Delta G ist gleich Delta H minus T Delta S. Das können wir natürlich auch mit infinitesimal kleinen Deltas hinschreiben. Das wäre die differentielle Einführung. DG ist gleich DH minus TDS. Für das dH können wir wiederum dessen differenzielle Definition substituieren, demgemäß dH gleich dU plus PdV ist. Und für das dU können wir wiederum nach dem ersten Hauptsatz der Thermodynamik schreiben, dass das Delta Q plus Delta W ist, also Delta jetzt mit so kleinen gekriegelten Deltas. Das heißt, insgesamt können wir sagen, dG ist gleich Delta Q plus Delta W plus PdV minus TdS. Das Delta Q seinerseits ist nichts anderes als TdS und das Delta W ist, wie wir gerade in Gleichung 163 bilanziert haben, Delta W Strich minus PdV. Das heißt, insgesamt steht dann da dQ, und das ist ja T Delta S, plus dW Strich minus PdV plus PdV minus TdS. Und was bleibt da übrig? Delta W Strich. Das heißt, demgemäß ist dG gleich Delta W Strich. Das heißt, dG oder auch mit einem größeren D, also Delta G, gibt uns die einem System maximal entnehmbare, nicht expansive Arbeit an. Analog können wir das auch für F bilanzieren und da ist das Variablenensemble jetzt ja Vt konstant. Das heißt, da gibt es dann keine Expansion, weil V ja konstant sein soll. Da gibt uns also die Größe F einfach die maximal einem System zu entnehmende Arbeitsmenge an. Und das ist der Grund, warum in der Physik F meist beliebter ist als in der Chemie, weil das so eine schöne handliche Bedeutung hat. F gibt uns an, wie viel Arbeit kannst du einem System entnehmen. Das heißt, F und letzten Endes G ja auch, drücken also aus, wie viel Arbeit ein System leisten kann. Das heißt sozusagen, wie viel verfügbare Energie es hat. Eben, wie viel freie Energie es hat oder wie viel freie Enthalpie es hat. Wir haben ja in unserer bisherigen thermodynamischen Diskussion schon oft gesehen, dass partielle Ableitungen von Zustandsfunktionen eine große Rolle spielen und dass auch das totale Differential, das ja aus solchen partiellen Differentialquotienten, also aus solchen partiellen Ableitungen sich zusammensetzt, von Zustandsfunktionen eine große Rolle spielen. Das ist natürlich auch für G und F zu erwarten, dass das so ist. Und wenn wir das mal durchbilanzieren, wird uns das nichts Geringeres liefern als die sogenannten charakteristischen Energiefunktionen. Und dieser Name legt ja schon nahe, dass das bedeutsam ist. Machen wir uns das mal wie folgt klar. Wir gehen mal vom ersten Hauptsatz aus, also dU ist gleich Delta Q plus Delta W. Delta in beiden Fällen so ein kleines gekringeltes Delta. Ne? Dabei ist Delta W minus PdV und Delta Q nach dem zweiten Hauptsatz TdS. Wenn wir das jetzt in diesen ersten Hauptsatz jeweils einsetzen, dann steht da am Ende, dU ist gleich TdS minus PdV. Das ist sozusagen eine Kombination des ersten und zweiten Hauptsatzes in einer Gleichung. Wir nennen diese Gleichung auch Fundamentalgleichung. Ist Gleichung 167 im Skript. Durch den Namen, durch die Bezeichnung Fundamentalgleichung wird schon angedeutet, dass wir mit dieser Transformation etwas ganz Fundamentales getan haben. Und zwar folgendes. Durch die gerade diskutierte Operation, also das Zusammenbringen des ersten Hauptsatzes und des zweiten Hauptsatzes in einer gemeinsamen Gleichung, haben wir die innere Energie als Zustandsfunktion der beiden Zustandsgrößen S und V, Entropie und Volumen, formuliert. Das heißt also in der Form U als Funktion von S und V. Bislang war sie uns im ersten Hauptsatz in der Form dU ist gleich Delta Q plus Delta W gegeben, also als Funktion der beiden Prozessgrößen Arbeit und Wärme. Jetzt haben wir aber als Variablen S und V, die keine Prozessgrößen, sondern Zustandsgrößen sind und die wir übrigens ihrerseits auch wieder als Zustandsfunktionen ausdrücken können. Beispielsweise die Variable V in der Form V ist gleich nRT durch P für ein ideales Gas. Auf diese Art und Weise ist uns erstmalig die innere Energie als Zustandsfunktion klar geworden, die in Gleichung 167 eben in der differenziellen Form dU ist gleich TdS minus PdV gegeben ist. Gleichsam kennen wir die Definitionsgleichung für die Enthalpie. H ist definiert als U plus PV, das heißt dH ist dann nach der Kettenregel dU plus PdV plus VdP. Und wenn wir darin jetzt das dU durch Gleichung 167 ersetzen, dann wird daraus dH ist gleich TdS minus PdV plus PdV plus VdP. Da hebt sich das minus PdV und das plus PdV gegenseitig auf und am Ende steht da dH ist gleich TdS plus VdP. Das ist Gleichung 169 im Skript. Genauso können wir jetzt auch die Definitionsgleichung der freien Energie uns zur Hand nehmen. F ist definiert als U minus TS, das heißt in differenzieller Form. Nach Kettenregel ist DF gleich DU minus TDS minus SDT. Und wiederum ersetzen wir das DU da drin durch Gleichung 167, also durch diese Fundamentalgleichung. Und dann steht da DF ist gleich TDS minus PdV minus TDS minus SDT. Da hebt sich das TDS und das minus TDS gegenseitig auf. Und was stehen bleibt ist DF ist gleich minus PdV minus SDT, ist Gleichung 171. Und noch wieder analog können wir noch eine weitere Gleichung ableiten. Dazu nehmen wir uns die Definitionsgleichung der freien Enthalpie vor. G ist definiert als H minus TS. Wenn wir das in differenzieller Form nach Kettenregel uns hinschreiben, dann steht da dg ist gleich dh minus tds minus stt. Da ersetzen wir jetzt das dh durch das, was wir in den drei Gleichungen davor diskutiert haben. Und am Ende hebt sich da wieder viel gegenseitig auf und es bleibt stehen, dg ist gleich vdp minus stt, Gleichung 173 im Skript. Diese vier Gleichungen mit den jeweils ungeraden Gleichungsnummern 167, 169, 171 und 173 bezeichnen wir als charakteristische Funktionen. Sind die wichtigsten Funktionen der chemischen Thermodynamik. Was sie uns ausdrücken, sind allesamt verschiedene Formen der Energie. Gleichung 167 drückt uns die innere Energie dU aus, Gleichung 169 die Enthalpie dH, Gleichung 171 die freie Energie dF und Gleichung 173 die freie Enthalpie dG. Das sind alles verschiedene Formen von Energie, die dann übrigens auch jeweils eine Einheit der Energie haben, also Joule oder Joule pro Mol, wenn es eine molare Größe sein soll. Diese vier Funktionen bestehen jeweils aus den zwei mechanischen Zustandsgrößen P und V und den zwei thermischen Zustandsgrößen S und T. Jeweils eine aus diesen beiden Ensembles, mechanisch oder thermisch in differenzieller und die andere in nicht differenzieller Form. Da gibt es dann vier verschiedene Permutationen, wie wir das zusammenbasteln können und das sind eben genau diese vier Energiefunktionen. Wir können die Kombination S und V, S und P, T und V und T und P als Variablenensemble haben. Und zu jeder dieser Kombinationen gibt es dann eine charakteristische Funktion, die wir auch thermodynamisches Potential dann nennen. Wir haben die Funktion U von den Variablen S und V, die dann in differenzieller Form lautet dU ist gleich TdS minus PdV. Wir haben die Funktion H, die von den Variablen S und P abhängt, also die dann in differenzieller Form dH ist gleich TdS plus VdP lautet. Wir haben die Funktion f, die von den Variablen t und v abhängt. In differenzieller Form liest sie sich dann df ist gleich minus pdv minus sdt. Und wir haben die Funktion g, die von den Variablen t und p abhängt, die sich in differenzieller Form dann liest dg ist gleich vdp minus sdt. Wenn Sie das mal vergessen, dann können Sie sich das auf diese Art und Weise, die wir gerade gelernt haben, eigentlich relativ intuitiv wieder herleiten. Aber es gibt noch eine Abkürzung dahin. Es gibt ein schönes Merkschema, das sogenannte Guggenheim-Schema. Das ist Ihnen in Abbildung 1.37 im Skript gezeigt. Dieses Schema liest sich, wenn ich es mal im Uhrzeigersinn lese, von S startend SUV FTGPH. Und die Zentralvariable, die jeweils links steht, geht mit dem Plus ein. Und die Zentralvariable, die jeweils rechts steht, geht mit dem Minus da ein. Und so können wir uns diese thermodynamischen Potenziale auch zusammenbasteln, indem wir uns klar machen, die vier charakteristischen Funktionen U, H, G und F, die stehen jeweils in der Mitte dieser vier Seiten des Quadrates und die sind von ihren zwei zugehörigen Differentialvariablen, also die dann immer so ein kleines D davor stehen haben, umgeben. Also die Funktion U ist umgeben von DS und DV. Die Funktion H ist umgeben von DS und DP. Die Funktion F ist umgeben von DV und DT und die Funktion G ist umgeben von DP und DT. Und die jeweils dazu konjugierte Variable, die dann in nicht differenzieller Form damit vergesellschaftet werden muss, steht immer schräg gegenüber. Jetzt haben wir nur noch ein Problem. Wie können wir uns jetzt das Guggenheim-Schema wiederum merken? Gibt es einen Merksatz für das Merkschema? Ja, da gibt es nicht nur einen, da gibt es eine ganze Menge. Sie können da mal im Internet nachschauen. Mit einer Suchmaschine Ihrer Wahl finden Sie eine Vielzahl von Merksätzen für dieses Guggenheim-Schema. Der mir aus meinem eigenen Chemiestudium noch in Erinnerung ist, dass wir das eben im Uhrzeigersinn lesen, bei S startend. Und der Merksatz war dann, schon unsere Vorfahren favorisierten Trinkgelage gegenüber physikalischen Herleitungen. Gibt noch weitere derartige Merksätze. Suchen Sie sich einen raus, der Ihnen gut gefällt. Damit können Sie sich das Guggenheim-Schema dann immer hinschreiben. Und damit können Sie sich die vier charakteristischen Funktionen für die thermodynamischen Potenziale U, H, G und F zusammenkonstruieren. Noch ein kleiner Exkurs an dieser Stelle. Es gibt noch eine weitere Art, wie wir diese thermodynamischen Potenziale finden können. Wir haben die jetzt ja eben gerade aus der Fundamentalgleichung gefunden, also der Kombination des ersten und zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik. Und durch Ausschreiben der Differentiale der charakteristischen Funktionen H, F und G und dann so ein bisschen Jongliererei mit den Termen dabei. Ne? Es gibt noch eine andere Art und Weise, wie wir darauf kommen können. Die ist ein bisschen formeller und folgt dem mathematischen Werkzeug der Legendre-Transformation, die wir in unserer zweiten Lehreinheit der Mathestunde ganz am Ende kennengelernt hatten. Wir haben dort die Legendre-Transformation als mathematisches Werkzeug kennengelernt, um eine Funktion in eine neue Funktion zu transformieren, die neue Variablen hat, aber inhaltlich das gleiche ausdrückt wie die vorige Funktion. Das ist jetzt an dieser Stelle dienlich. Wenn wir uns mal die innere Energie gemäß der Fundamentalgleichung 167 anschauen, dann hat die ja die natürlichen Zustandsvariablen S und V. Hiervon ist V eine Variable, die wir uns leicht vorstellen können, die wir auch leicht messen können. S aber nicht. Die Variable S in diesem thermodynamischen Potential ist ziemlich unhandlich. Es ist also nun wünschenswert, diese unhandliche Variable S durch seine konjugierte Variable T zu ersetzen. Diese ist leicht messbar und auch gut kontrollierbar. Gleichsam könnten wir auch den Wunsch haben, die andere Variable V durch ihre in bestimmten Situationen vielleicht ebenfalls besser mess- bzw. veränderbare konjugierte Variable P zu ersetzen. Die Legendre-Transformation leistet beides. Durch sie können wir das thermodynamische Potential U, das die natürlichen Variablen S und V hat, in zwei neue Funktionstypen transformieren, die inhaltlich das gleiche ausdrücken, also die Energiefunktionen sind, die dann aber eine der beiden natürlichen Variablen durch die gerade genannten Konjugierten ersetzt haben. Wie gesagt, in unserer Mathe-Lehreinheit haben wir uns den allgemeinen mathematischen Hintergrund der Legendre-Transformation schon klar gemacht und gesehen, dafür brauchen wir die Ableitung der Funktion nach ihrer zu transformierenden Variablen. Das heißt, hier brauchen wir die Ableitung der Funktion U nach S und V. Diese partiellen Ableitungen können wir uns leicht herleiten. Die stecken im Grunde in Gleichung 167 drin. Gleichung 167 lautet ja, du ist gleich tds minus pdv. Und wir können ja das du auch ganz allgemein mathematisch als totales Differential hinschreiben. In der Form du ist gleich du nach ds mal ds plus du nach dv mal dv. Das muss ja gleich dem sein, was in Gleichung 167 steht. Und wenn wir da die Koeffizienten vergleichen, dann ergibt sich dadurch direkt, dass der partielle Differentialquotient du nach ds t sein muss und der partielle Differentialquotient du nach dv minus p sein muss. Und das sind diese beiden partiellen Ableitungen, die wir jetzt in der Legendre-Transformation verwenden können. In unserem Skript ist Ihnen das mal für die Transformation von u als Funktion von s und v in die neue Funktion h als Funktion von s und p sowie gleichsam in die neue Funktion f als Funktion von t und v vorgeführt. Das ist überhaupt keine höhere Mathematik, die da angewandt wird, sondern einfach nur ein Anwenden des Formalismus der Legendre-Transformation, so wie wir es eben in unserer Mathe-Lehreinheit kennengelernt haben. Da kommt dann jeweils ein partielles Differential, eben von der Funktion, die wir transformieren wollen, also u, nach der zu transformierenden Zustandsvariablen, also v bzw. s drin vor. Das haben wir uns ja gerade eben klar gemacht, was das ist, und das müssen wir dann einfach nur da einsetzen. Und dadurch ergeben sich die Ausdrücke h ist gleich u plus pv, respektive f ist gleich u minus ts. Hieran sehen wir dann also ganz mathematisch, wie wir die thermodynamischen Potenziale h als Funktion von s und p, respektive f als Funktion von t und v, auf eben rein mathematischem Wege aus dem Fundamentalpotential u als Funktion von s und v eben durch die Operation der Legendre-Transformation ableiten können. In einem ähnlichen Schema können wir daraus dann auch noch weiterhin das vierte Potential g als Funktion von t und p gewinnen. Okay, soviel also zu diesen vier thermodynamischen grundlegenden Potenzialen, die charakteristischen Funktionen. Wir haben ja gerade schon anklingen lassen, das Potential, das wir dann in der physikalischen Chemie am häufigsten benutzen, ist die Funktion G, weil die eben diese beiden Fundamentalgrößen H und S beinhaltet und für ein Variablenensemble gilt, wie es dann oft praktisch relevant in der Chemie ist. Das heißt, die Funktion wollen wir uns jetzt nochmal ein bisschen weiter anschauen. Wir können diese Funktion natürlich auch erstmal rein mathematisch als totales Differential hinschreiben. Das ist in den Gleichungen 174 im Skript ausgedrückt. Ja, und wenn wir diese Form des totalen oder vollständigen Differentials jetzt mal vergleichen mit der Gleichung 173, also mit der Ausdrucksweise als charakteristische Funktion oder als thermodynamisches Potential, dann sehen wir durch Vergleich, dass die partiellen Differentialquotienten dg nach dp und dg nach dt gerade eben den Variablen v und minus s entsprechen müssen. Damit haben wir diesen partiellen Differentialquotienten der Druckabhängigkeit und der Temperaturabhängigkeit von g ganz konkrete physikochemische Bedeutungen gegeben. Die Druckabhängigkeit von G, das ist V. Und die Temperaturabhängigkeit von G entspricht minus S. Wir können nach einem ähnlichen Schema jetzt auch noch die anderen thermodynamischen Potenziale jeweils als vollständiges Differential hinschreiben und Vergleiche mit den charakteristischen Funktionen, also mit den thermodynamischen Potenzialen anstellen und kriegen dadurch eine Reihe weiterer solcher Identitäten, die in den Gleichungen 176 bis 179 im Skript zusammengefasst sind. Wir können daraus generalisieren, leiten wir ein thermodynamisches Potential nach einer seiner unabhängigen Zustandsvariablen ab, bekommen wir die korrespondierende Zustandsgröße raus. Also das, was sich im Guggenheim-Schema immer schräg gegenübersteht in den Ecken. Ne? Leiten wir beispielsweise U nach S ab, dann bekommen wir das dem S gegenüberstehende, also das T raus. Die korrespondierende Zustandsvariable, in diesem Fall die korrespondierende thermische Zustandsvariable. leiten wir U jetzt hingegen nach V ab, bekommen wir das dem im Guggenheim-Schema schräg gegenüberstehende, also P raus. Und kurze Fußnote, da ist noch ein Minus im Spiel, weil die Variable V von der rechten Seite des Schemas kommt und da kommt dann halt ein Minus ins Spiel. Das mag vielleicht jetzt Erinnerungen bei Ihnen wecken aus der Physik-Grundvorlesung. Da ist das ja genauso. Leiten wir in der Physik beispielsweise mechanische Potenziale nach den Raumrichtungen ab, so ergeben sich die entsprechenden Kraftkomponenten. Und genauso ist das hier jetzt auch. Deswegen auch dieser Begriff thermodynamische Potenziale. Wir können die Lesart des Guggenheim-Schemas zur Ableitung dieser Beziehung auch nochmal anders formulieren, indem sich die jeweils an den Ecken stehende Funktion ergeben als partielle Ableitung der beiden ihr so leicht schräg gegenüberstehenden Energiefunktionen nach der ihr genau gegenüberstehenden Größe. Also beispielsweise die in der unteren rechten Ecke stehende Größe t ergibt sich als Ableitung der ihr leicht schräg gegenüberstehenden Größe u nach der genau diagonal gegenüberstehenden Größe s. Also t ist du nach ds, wie es auch in Gleichung 176 dargelegt ist. Bleiben wir gleich mal bei dieser Größe u. Wir haben jetzt gesehen, deren Ableitung nach s ist t. Die hat ja noch eine andere Zustandsvariable, das ist die andere, von der sie umgeben ist im Guggenheim-Schema, nämlich V. Und da sie ja eine Zustandsfunktion ist, muss sie den Satz von Schwarz erfüllen, das heißt, die gemischte Differentiationsreihenfolge muss gleich sein. Das führt uns bei der Funktion U darauf, dass die Ableitung von U erst nach S, ja T ist, haben wir ja gerade gesehen, und das heißt, die Ableitung davon nach der anderen Variable, also dt nach dv, muss gleich sein dem, was rauskommt, wenn wir es umgekehrt ableiten. Und das ist dann dp nach ds. Das heißt, wir können sagen, dt nach dv bei Konstant s ist gleich minus, weil jetzt kommt wieder ein Minus mit ins Spiel, minus dp nach ds bei Konstant v. Das ist ja so eine Identität, da wären wir, glaube ich, so durch konzeptuelles Nachdenken niemals drauf gekommen, dass dt nach dv gleich dp nach ds ist. Wir haben uns das jetzt mathematisch klar gemacht. Dadurch, dass diese thermodynamischen Potenziale alles Zustandsfunktionen sind und als solche eben den Satz von Schwarz erfüllen, kommen solche Identitäten raus. Wir können noch eine ganze Reihe weiterer solcher Identitäten ableiten. Das sind die sogenannten Maxwell-Beziehungen, die in den Gleichungen 180 bis 183 im Skript zusammengefasst sind. Das sind allesamt nützliche thermodynamische Werkzeuge. Wir können uns das mal klar machen, indem wir bei dem ersten Beispiel bleiben, das wir uns gerade eben eingeführt haben. Also das ist das, was in Gleichung 180 hingeschrieben ist. Demgemäß ist also dt nach dv gleich minus dp nach ds. Und das kann schon ein sehr nützliches Werkzeug sein, wenn wir in einer thermodynamischen Kalkulation, also in einer Herleitung, jetzt auf diesen letztgenannten Term mal stoßen, also auf den Term dp nach ds. Das bereitet uns erstmal ziemliches Kopfkratzen. Ne? Da würden wir sagen, okay, wie hängt jetzt der Druck von der Entropie ab? Gute Frage. Nach diesen Maxwell-Beziehungen können wir jetzt sagen, naja, das ist ja gleich dt nach dv. Und das ist etwas, das ist uns jetzt sehr leicht einleuchtend. Ne? Wie ändert sich die Temperatur mit dem Volumen? Mit sowas haben wir uns ja schon mal beschäftigt, beispielsweise mit dem Joule-Thomson-Effekt. Ne? Das können wir konzeptuell jetzt verstehen. Je nachdem, was da für Wechselwirkungen zwischen den Teilchen dominieren, also ob es eher die abstoßenden oder eher die anziehenden Wechselwirkungen sind, die dominieren, wird die Temperatur zu- oder abnehmen, wenn wir die Teilchen weiter voneinander entfernen oder näher zueinander bringen. Also sprich, das Volumen expandieren oder komprimieren. Das können wir leicht verstehen. Und nach Gleichung 180, nach dieser Maxwell-Beziehung, ist das gleich diesem sehr unintuitiven Ausdruck dp nach ds. Und auf diese Art und Weise können wir uns also schwer verständliche Ausdrücke leichter verständlich machen. Gleichung 181 ist wieder so ein Beispiel. Da ist der Ausdruck dt nach dp gleich dv nach ds. Und dt nach dp, das können wir uns wiederum leicht vorstellen. Wie ändert sich die Temperatur mit dem Druck? Das können wir uns ja ganz einfach analytisch schon hinschreiben, wenn wir einfach die ideale Gasgleichung nach t umstellen und das nach p ableiten. Ne? Und das ist jetzt gleich dem sehr schwer vorstellbaren Ausdruck dv nach ds. Das ist ja wieder so eine Größe. Wenn wir den in einer Herleitung vorfinden, dann würden wir sagen, ja, wie hängt das Volumen von der Entropie ab? Gute Frage. Und mit dieser Maxwell-Beziehung können wir sagen, ja, ich kann das einfach übersetzen in die Gleichung dt nach dp und die kann ich mir sehr leicht vorstellen und die kann ich auch sehr leicht finden. Wenn ich beispielsweise eine Zustandsgleichung wie die ideale Gasgleichung habe, dann kann ich das ja sehr einfach hinschreiben. Die für die physikalische Chemie wichtigsten Beziehungen sind die, die in Gleichung 175 hingeschrieben sind. Also dg nach dp ist gleich v und dg nach dt ist gleich minus s. Die werden wir in unserer weiteren Vorlesung noch sehr häufig benutzen. Machen wir uns die also doch gleich jetzt mal so ein bisschen klarer, sowohl mathematisch als auch konzeptuell. Fangen wir mal mit der p-Abhängigkeit an. Wir wissen also jetzt aus Gleichung 175, dass v ist gleich dg nach dp ist. Das heißt, wenn wir das umstellen, dann ist dg gleich vdp. Und das bedeutet, wenn wir aus dem kleinen infinitesimalen d ein endliches großes Delta machen wollen, also zu Delta g übergehen wollen, Dann kriegen wir das ja, indem wir über dg integrieren. Und das können wir jetzt substituieren durch den gerade gefundenen Ausdruck. Und das führt uns also auf das Integral vdp zurück in den Grenzen p1 bis p2. Damit wir das jetzt lösen können, müssen wir eine Zustandsgleichung da einsetzen. Also müssen wir das v durch irgendwas ersetzen. Und das können wir uns jetzt beliebig schwierig oder leicht machen, das Leben, je nachdem, was wir für Zustände uns anschauen. Wenn wir uns flüssige und feste Systeme anschauen, dann können wir uns das Leben sehr leicht machen. Denn die sind sehr schwer kompressibel. Da haben wir es nur mit geringen Volumenänderungen zu tun bei Anwendung von Drücken. Und das heißt, da können wir das V einfach als konstant betrachten bei einer Druckänderung, vor allem bei einer kleinen Druckänderung, und vor das Integral ziehen. Dann wird aus dem Integral einfach V mal Integral dp in den Grenzen P1 bis P2. Und die Lösung dieses bestimmten Integrals ist total einfach. Das ist V mal P2 minus P1, also V mal Delta p. Das ist Gleichung 186 im Skript. Für Gase können wir uns das Leben nicht so einfach machen, denn da ändert sich das Volumen deutlich bei Änderung von Drücken. Da müssen wir jetzt also eine Zustandsgleichung anwenden, aber die kennen wir ja schon. Und wir haben ja schon oft gesehen, dass die ideale Gasgleichung gar nicht so schlecht ist. Die leistet uns ziemlich gute Dienste. Das heißt, wir können viele Gase hinreichend gut als ideale Gase annehmen und das V also durch die ideale Gasgleichung ersetzen, nRT durch P. Das N und das R sind konstant in einem gegebenen System und wenn wir den isothermen Fall betrachten, ist auch das T konstant. Also das heißt, wir können nRT vors Integral ziehen und haben dann einfach das Integral zu lösen von 1 durch pdp in den Grenzen P1 bis P2. Das ist ein Integral, das haben wir schon oft gelöst in unserer Vorlesung. Die Stammfunktion ist der Logarithmus. Das heißt, die Lösung des bestimmten Integrals ist dann nRT mal ln von P2 durch P1. Das ist in der Gleichung 187 hingeschrieben. Und das ist eine wichtige Gleichung, die wir als Werkzeug auch noch viele Male später in unserer Vorlesung anwenden werden. Schauen wir uns jetzt zum Schluss nochmal die Temperaturabhängigkeit von G an. Wie wir dadurch jetzt gleich sehen werden, hat G neben seiner Bedeutung, dass es die einem System maximal entnehmbare Menge an nicht expansiver Arbeit ausdrückt, noch eine zweite sehr grundlegende Bedeutung. Es ist nämlich nichts anderes als ein Kriterium für den Stoffzustand in einem Einstoffsystem. Gemäß Gleichung 175 ist ja dg nach dt bei Konstant p gleich minus s. Das ist in dem Skript in Gleichung 177 nochmal hingeschrieben, damit Sie es gleich vor Augen haben. Und damit können wir ein interessantes Diagramm konstruieren, nämlich ein Diagramm von g als Funktion von t. Gemäß Gleichung 177 ist das einfach eine Gerade mit der Steigung minus s. Das ist aber jetzt nicht eine Gerade, das sind konkret drei geraden Abschnitte, nämlich für die unterschiedlichen Systemzustände fest, flüssig und gasförmig. Denn wie wir schon gelernt haben in unserer Lehreinheit über die Entropie, ist die Entropie eines Festkörpers natürlich viel kleiner als die Entropie einer Flüssigkeit und das ist nochmal viel, viel kleiner als die Entropie eines Gases, weil ein Festkörper sehr hochgeordnet ist, eine Flüssigkeit schon weniger und ein Gas sehr wenig. Das heißt, wir können hier drei Graphenabschnitte zeichnen, eine relativ flache Gerade mit einer flachen Steigung minus s des Festkörpers, eine schon etwas steiler abfallende Gerade mit der Steigung minus s der Flüssigkeit und eine sehr steil abfallende Gerade mit der Steigung minus s des Gases. Das ist in Abbildung 1.38 des Skriptes in drei Farben gezeichnet. In blau ist die Linie für den Feststoff gezeichnet, in grün die Linie für die Flüssigkeit und in so orange-rot die Linie für den gasförmigen Zustand. Wir wissen, dass G grundsätzlich klein sein soll. Das heißt, das System wird bei einer gegebenen Temperatur T in der Form vorliegen, wie dies jeweilige G am geringsten ist. Wenn wir uns beispielsweise mal den Bereich sehr hoher Temperaturen anschauen, dann sind da die G-Werte, die zum orangenen Datensatz gehören, tiefer liegend als die des grünen und des blauen Datensatzes, die wir ja auch noch so nach rechts weiter extrapolieren könnten, die dann aber in diesem Bereich Werte annehmen, die einfach höher liegen als die des orangenen Datensatzes. Und deswegen liegt bei hohen Temperaturen der Stoff eben gasförmig vor. Genauso liegt der mittleren Temperaturbereich flüssig vor, weil da die grüne Kurve am tiefsten liegt. Da existieren natürlich auch Werte der blauen Kurve oder blaue Linie, müssen wir besser sagen. Und da existieren natürlich auch Werte der orangenen Linie, aber die liegen höher als die der grünen Linie. Und das heißt, bei diesen Temperaturen ist die grüne Linie am tiefsten, also dieser Zustand ist dann da am günstigsten und liegt entsprechend vor. Deswegen liegt im mittleren Temperaturbereich der flüssige Aggregatzustand vor. Und genauso können wir das Argument jetzt für den festen auch führen. Es gibt bestimmte Temperaturen, da schneiden sich diese Linien. Das heißt beispielsweise am Schnittpunkt der blauen und der grünen Linie ist bei dieser Temperatur, wo sich die schneiden, der Wert von G gleich des grünen und des blauen Zustands sozusagen, also des flüssigen und des festen Zustands. Und demgemäß liegen die an dem Punkt auch beide vor. Das ist also der Phasenkoexistenzpunkt des festen und des flüssigen Zustands. Also sprich die Phasenübergangstemperatur, die Schmelztemperatur oder Kristallisationstemperatur, je nachdem aus welcher Richtung wir kommen. Und genau das Gleiche können wir auch für den Schnittpunkt der grünen und der orangenen Kurve argumentieren. Bei einem höheren Temperaturpunkt schneiden sich die beiden und bei dieser Temperatur sind jetzt die Werte grün gleich der Werte orange. Das heißt, die liegen da beide gleichsam vor. Wir haben es mit Phasenkoexistenz der flüssigen und der gasförmigen Phase zu tun. Wir sind am Phasenübergangspunkt von flüssig zu gasförmig oder umgekehrt von gasförmig zu flüssig, je nachdem aus welcher Richtung wir kommen. Das heißt, hiermit können wir jetzt ganz grundlegend, fundamentell, thermodynamisch verstehen, warum ein Stoff bei dieser Temperatur ein Feststoff ist, bei jener Temperatur eine Flüssigkeit und bei jener Temperatur ein Gas. Das liegt daran, weil die freie Enthalpie des jeweiligen Zustandes bei der jeweiligen Temperatur am geringsten liegt, also am günstigsten ist. Wiederum sind wir damit an einem Punkt, wo wir das Warum verstehen können. Das Wie, das kannten wir eigentlich schon. Wie sich beispielsweise aus einem Gas eine Flüssigkeit bildet bei Temperaturverringerung, das wussten wir vorher schon. Das hat was mit anziehenden Wechselwirkungen zwischen den Teilchen zu tun, die die Teilchen gerne eigentlich nahe beieinander halten wollen. Aber bei hohen Temperaturen haben wir eine hohe thermische Energie und damit haben die Teilchen eine hohe kinetische Energie. Und diese hohe kinetische Energie setzt sich gegenüber den Wechselwirkungsbestrebungen der Teilchen durch und führt dann dazu, dass die sich eben nicht anziehen können oder immer nur so ganz kurzzeitig temporär anziehen können, aber nicht dauerhaft eine kondensierte Phase bilden können. Dieses molekulare oder dieses Teilchenbild liefert uns eine Antwort auf die Frage, wie bildet sich eine kondensierte Phase? Nämlich, dass bei Temperaturverringerung dann die thermische Energie und damit auch die kinetische Energie der Teilchen abnimmt und dann die kinetische Energie nicht mehr ausreicht, um die Teilchenwechselwirkungen aufzubrechen sozusagen. Im Blickwinkel auf das Lennard-Jones-Potenzial reicht die kinetische Energie der Teilchen nicht mehr aus, damit sie sozusagen aus diesem Potenzial-Minimumstopf flüchten können sozusagen, ne? Sondern dass sie dann wirklich beim günstigsten Gleichgewichtsabstand beieinander sein wollen. Aber dieses Modell, das uns sehr illustrativ das Wie erklärt, ist eigentlich keine Frage nach dem Warum. Da steckt nicht die Antwort drin, warum ist es günstiger, dass die Teilchen sich jetzt eben nahe kommen und dass sich jetzt die anziehende Wechselwirkung gegenüber der kinetischen Energie durchsetzt und so weiter. Das Warum liefert uns erst Abbildung 1.38 oder genauer gesagt die dahinterstehende physikalische Chemie. Ne? Die Temperaturabhängigkeit der fundamentalen Zustandsgröße, freie Enthalpie, die eben sich so äußert, dass bei jenen Temperaturen der Zustand am günstigsten ist und bei diesen Temperaturen jener Zustand am günstigsten ist. Wir könnten das jetzt analog auch noch für die Druckabhängigkeit diskutieren. Wollen wir jetzt hier nicht tun oder zumindest nur ganz kurz ansprechen. Genauso wie wir jetzt ein Diagramm G über T konstruiert haben, könnten wir uns auch ein Diagramm G über P konstruieren. Wir wissen, die Steigung der Datensatzabschnitte dann würde dann nicht minus S entsprechen, sondern würde was entsprechen? Gemäß Gleichung 175 V, dem Volumen. Ja, genau. Und daraus könnten wir ableiten, dass bei Erhöhung des Drucks grundsätzlich Zustände mit geringerem Volumen begünstigt sind. Also sprich Zustände mit höherer Dichte. Und so können wir verstehen, warum aus Graphit mit der Dichte 2,26 Gramm pro Kubikzentimeter durch Anwendung von hohem Druck Diamant wird mit einer höheren Dichte von 3,51 Gramm pro Kubikzentimeter. Ja, dazu fällt mir immer wieder das OC-Grundpraktikum ein in meinem Studium. Das war, wie bei Ihnen auch, ein großes Saalpraktikum. Und in diesem OC-Praktikumssaal hing ein großes Plakat, da stand drauf, nur durch Druck wird aus Kohle Diamant. Damit sind wir am Ende der heutigen Lerneinheit angelangt. Wir haben heute die praktisch wichtigste Zustandsfunktion der physikalischen Chemie kennengelernt, die Gibbsche freie Enthalpie, die noch eine Schwesterfunktion hat, die Helmholtzsche freie Energie, die natürlich fundamentell genauso wichtig ist, in der physikalischen Chemie oder generell in der Chemie aber weniger häufig angetroffen wird. Einfach weil das Variablenensemble, für das sie maßgeschneidert ist, weniger praktikabel in der Chemie kondensierter Phasen ist, als das Variablenensemble, auf das die Gibbsche freie Enthalpie zugeschnitten ist. Was uns diese Größe leistet, ist nichts anderes als eine Zusammenführung des ersten und des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik in eine überbrückende Gesamtzustandsfunktion. Die zentrale Größe des ersten Hauptsatzes, die Energie oder ihre Variante, die Enthalpie, und die zentrale Größe des zweiten Hauptsatzes, die Entropie, werden in einer gemeinsamen Funktion kombiniert. Wir haben ganz zum Schluss unserer Lerneinheit schon gesehen, dass uns diese Zustandsfunktion also nichts anderes liefert als eine fundamentelle Begründung nach dem Warum. Warum ist bei diesem Variablenensemble jener Stoffzustand anzutreffen? Warum ist bei jenem Variablenensemble hingegen dieser Stoffzustand anzutreffen? Wir haben das jetzt erstmal nur für jeweils eine Variable diskutiert, also für G als Funktion von T, das war Abbildung 1.38, und für G als Funktion von P, das haben wir nur kurz mit Worten diskutiert. Wir werden in einer späteren Lerneinheit aber noch beides kombinieren und auf diese Art und Weise auf Stoffzustandsdiagramme kommen. Das ist sozusagen eine Landkarte der Stoffzustände. Eine Auftragung von Druck gegen Temperatur beispielsweise, also der zwei pragmatisch im Labor wichtigsten Zustandsvariablen, in der uns wie in einer Landkarte Gebiete markiert sind, in denen der Stoff dann so, so oder so, also in diesem, in jenem oder in jenem Zustand vorliegt. Was sich dahinter verbirgt, ist nichts anderes als eine Projektion eines dreidimensionalen Diagramms, also eines Diagramms G als Funktion von P und T für den Feststoffzustand, für den flüssigen Zustand und für den gasförmigen Zustand in die PT-Ebene. Überall bei solchen Variablenkombinationen von P und T, bei denen der Datensatz für den Feststoffzustand am günstigsten ist, also wo die G-Werte am tiefsten liegen, liegt halt eben der Zustand vor. Überall da, wo der Datensatz für den flüssigen Zustand am günstigsten ist, also dessen G-Werte absolut am tiefsten liegen, liegt dieser Stoffzustand vor. Ja, und überall da, wo die G-Werte für den Gaszustand am günstigsten sind, liegt dieser Zustand vor. In Raumbereichen, in denen sich beispielsweise zwei dieser Datensätze schneiden, liegen Schnittlinien vor und entlang dieser Schnittlinien liegen beide Zustände vor. Und ich kann schon vorwegnehmen, es gibt einen Punkt, wo sich alle drei Datensätze schneiden. Da liegen alle drei Stoffzustände gleichsam vor. Das ist der sogenannte Trippelpunkt. Aber da kommen wir später noch drauf. Die freie Energie ist damit also zweifelsohne die handlich relevanteste und zentralste Größe der physikalischen Chemie. Letzten Endes steckt da natürlich die wirklich zentralste Größe hinter, die Entropie. Aber die freie Energie macht sie eben sehr handlich. Dadurch, dass sie die Entropieänderung des Universums, die letzten Endes hinter allen spontanen Prozessen steckt, abbildet auf reine Systemgrößen. In englischer Sprache ausgedrückt können Sie sich schön folgende Take-Home-Message mitnehmen. Free Energy is the key. Ich möchte zum Schluss dieser Stunde noch einen Hinweis machen, der mir persönlich wichtig ist. Wenn Sie in den Untiefen des World Wide Web nach der freien Energie suchen, dann finden Sie da viel Information. Viel davon hat mit dem zu tun, was wir heute gelernt haben. Aber es gibt auch einen Zweig, der mit was völlig anderem zu tun hat, der in die Parawissenschaften oder Verschwörungstheorien führt, in der es eine Gemeinschaft gibt, die die Existenz einer freien Energie postuliert, im Sinne einer vermeintlich unerschöpflich zur Verfügung stehenden Energiequelle. Die etablierte Energiequellen, wie die derzeit verbreiteten fossilen oder die hoffentlich sich noch sehr stark durchsetzenden erneuerbaren Energien, ersetzen kann. Grundlage für dieses Postulat sind Energieformen, die in der Physik oder physikalischen Chemie tatsächlich existieren und tatsächlich als so eine Art Grundenergie immer vorhanden sind, beispielsweise die endliche positive Nullpunktsenergie des quantenmechanischen harmonischen Oszillators, die Sie in der PC2 noch genau kennenlernen und quantitativ bilanzieren werden. Auch aus dem Bereich der Astronomie wird sich da gerne bedient, im Hingriff auf die dunkle Energie. Was da aber letzten Endes immer gemacht wird, ist ein Durcheinanderwürfeln von physikalischen Phänomenen und Begriffen, die so keinen Zusammenhang haben. Und was sehr gerne von Anhängern dieser Hypothese gemacht wird, ist, Kritiker zu diskreditieren als Verschwörer. Ich möchte das jetzt an dieser Stelle nicht weiter ausbreiten. Sie finden dazu, wenn Sie ein bisschen weiter gucken wollen, ein sehr schönes Video von dem Münchner Astronomieprofessor Harald Lesch, der dazu mal eine Terra-X-Folge gemacht hat. Oder auch von der Videobloggerin MyT, ich habe es schon zwei, dreimal erwähnt im Laufe der Vorlesung, gibt es ein, wie ich finde, sehr schönes Video, das ich grundsätzlich sehr sehenswert finde. Das ist im Wesentlichen eine videografierte deutsche Übersetzung und Zusammenfassung des Kapitels 12, The Fine Art of Balloony Detection, aus dem Buch von Carl Sagan, The Demon-Haunted World, Science as a Candle in the Dark. Und die MIT fasst das also schön in deutscher Sprache zusammen und hat das ihrerseits unter dem Schlagwort Die Kunst, Bullshit zu erkennen, zusammengefasst. Und was ich finde, was sie da gut erklärt, ist, wie wissenschaftliche Argumente funktionieren und wie in der Wissenschaft das Ausbilden von Hypothesen funktioniert. Wir haben uns damit in unserer allerersten Vorlesungseinheit ja auch schon mal beschäftigt und haben grundsätzlich die wissenschaftliche Arbeitsweise dargelegt und haben uns klargemacht, dass Wissenschaft immer grundsätzlich vom Experiment oder der Beobachtung der Natur ausgeht, also entweder eine bewusste Beobachtung infolge einer gezielt eingebrachten Manipulation, das wäre das Experiment, oder einfach in Form von zugucken, was die Natur von selber macht. Das machen vor allem solche Wissenschaften wie Astronomie, die selber nicht manipulieren können, die Systeme, die sie beobachten, weil die zu weit weg sind. Und aus diesen Beobachtungen leiten wir jetzt Hypothesen, leiten wir Modellbilder ab. Eine gute Wissenschaft arbeitet stets so, dass sich jede Hypothese immer am Experiment messen lassen muss und durch Experimente zu Fall gebracht werden können muss. Also bei jeder Hypothese muss es möglich sein, Experimente durchzuführen, deren Ausgang die Hypothese entweder erstmal noch nicht widerlegen und damit erstmal unterstützen oder sie eben widerlegen und damit der Hypothese die Grenzen ihres Gültigkeitsbereichs aufzeigen. Dadurch kommt dieser Prozess, den der Harald Lesch schön als wir irren uns empor mal ausgedrückt hat, zustande. Es ist wirklich erstaunlich, wie viel im Wortsinn Bullshit in den Untiefen des WWW zu finden ist, was schon auf einfachste Art und Weise in diesem wissenschaftlichen Diskurs zu Fall zu bringen ist und sich trotzdem hält. Wenn ich an diese Community der Flacherdler denke, also die allen Ernstes die Hypothese vertreten, die Erde sei eine Scheibe, kann ich ja erstmal machen als Hypothese. Eine Hypothese muss Experimenten standhalten. Ich schlage mal folgendes Experiment vor. Machen Sie doch mal ein Videotelefonat mit einem Menschen, den Sie vertrauen, in Neuseeland. Stellen Sie meinetwegen mal eine Testfrage, sodass Sie sich auch klar machen, dass derjenige auch wirklich live mit Ihnen spricht. Also lassen Sie ihn beispielsweise mal einen Satz repetitieren, den Sie sich in dem Moment willkürlich ausdenken. Wenn diese Person das tut, dann ist das ein Beleg dafür, dass die jetzt wirklich in diesem Moment gerade mit Ihnen videotelefoniert. Und dann fragen Sie sich mal, wieso ist es denn bei der Person Tag und bei mir Nacht? Das geht nur auf einer Kugel. Oder es gibt ja diese wirklich breite Community der Impfgegner, die die wildesten Hypothesen dafür haben, warum Impfen schlecht ist. Das geht bis hin zu Hypothesen, dass es gar keine Viren gibt. Dass alle Krankheiten letzten Endes psychosozialen Ursprungs sind. Also alle körperlichen Leiden sich irgendwie auf psychische, also geistige Probleme zurückführen lassen. Frage in diese Richtung, warum gibt es dann kranke Babys? Oder noch einfacher, warum gibt es dann kranke Pflanzen? Ein ähnlicher Diskurs wäre jetzt auch denkbar mit Vertretern dieser freien Energiehypothese, also jetzt nicht freie Energie im Sinne von, wie wir sie definiert haben, sondern freie Energie als diese postulierte, unendlich verfügbare Energiemenge, die da draußen irgendwo im Universum schläft. Die Argumente da, mit denen wir diese Hypothese zu Fall bringen können, sind jetzt nicht ganz so griffig wie diejenigen, die ich als Beispiel dargelegt habe. Was ich Ihnen hiermit jetzt eigentlich sagen möchte, ist, dass Sie als angehende Chemikerinnen und Chemiker hier eine leider zunehmende Verpflichtung haben, hiermit aufzuräumen. Sie haben Verständnis für Naturphänomene. Sie können fundierte wissenschaftliche Hypothesen von Bullshit klar unterscheiden. Und ich bitte Sie hiermit, das auch aktiv zu tun, stets Ihre Stimme zu erheben, wenn Sie auf sowas treffen. Oftmals sind Gesprächspartner, die in so eine Richtung tendieren, gar keine bösartigen Menschen, sondern ganz oft liegt da nur ein Halbverständnis vor. Und ein sich Festlesen in fragwürdigen Bereichen des WWW. Ich habe mal einen schönen Merksatz gelesen, ich weiß gerade nicht mehr, wo der herkommt, ist nicht von mir. Der lautet: Unterstelle nie Boshaftigkeit, wenn auch Dummheit als Erklärung reicht. Das ist ein schöner Satz, den wir uns oft vorhalten können, wenn wir uns manchmal schlecht behandelt oder übergangen fühlen. Also wenn sich jetzt an der Supermarktkasse jemand ganz dreist vordrängelt beispielsweise, dann ist das vielleicht gar nicht so, dass der jetzt einfach total rüpelhaft war. Vielleicht hat das einfach nicht gesehen, dass sie da schon standen. Und so ist es wohl auch oft bei der Verbreitung von solchem Halbwissen bis hin zu gar nicht wissen. Dass bei vielen Vertretern von solchen Theorien gar nicht Boshaftigkeit dahinter steckt, sondern ich nenne es jetzt mal Dummheit und das ist nicht wertend gemeint. Also einfach ein Unverständnis oder ein nicht ausreichendes Verständnis. Unsere Aufgabe als Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler ist es nicht nur, die Natur weiter zu erforschen, sondern auch solches Unverständnis auf eine persönlich wertschätzende Art zu korrigieren.